So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr. Dazu wurden wir heute eingeladen. Ich möchte da weitermachen. Wenn das Herz von Dank überfließt, soll heute unser Thema sein. Ja, wenn das Herz von Dank überfließt. Unser Jedidiah betet in letzter Zeit schon selbstständig. Ja, und heute Morgen hat er dann gebetet. Danke, dass du Papi, danke, dass, Amen. Ich glaube, Gott versteht da schon etwas mehr. Melita sagt, ja, er betet dann auch immer für Opa und Oma und manchmal betet er dann Autofahren und so, dann verstehe ich das auch noch. Ja, aber sonst denke ich, ja, von wem hat er das denn? Naja, von wem wohl? Er kann es ja nur von uns haben, die wir ja vermutlich auch so ähnlich beten. Natürlich etwas deutlicher in der Aussprache, klar. Aber so von dem Aufbau her ist es oft so, dass wir auch so, ja, mal kurz erwähnen, aufzählen und ja, dann sagen wir Amen. Wir haben es die Menschen früher gemacht. Ja, wenn das Herz von Dank überfließt, da sagte vor tausenden von Jahren dann ein Psalmist, ja, dann schreibe ich einen Psalm. Und dann danke ich in einem Psalm dem Herrn. Wir haben ja heute einiges schon aus den Psalmen gehört, zum Beispiel Psalm 33, ich verdopple mal. Und dann lesen wir zum Psalm 66. Ja, wenn das Herz von Dank überfließt, Psalm 66, für den Chormeister ein Lied, ein Psalm. Jauchzt vor Gott alle Länder der Erde. Spielt zum Ruhm seines Namens, verherrlicht ihn mit Lobpreis. Sagt zu Gott, wie ehrfurchtgebietend sind deine Taten. Vor deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde sich beugen. Alle Welt bete dich an und singe dein Lob. Sie lob singe deinem Namen. Kommt und seht die Taten Gottes. Staunenswert ist sein Tun an den Menschen. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie schritten zu Fuß durch den Strom. Dort waren wir über ihn voll Freude. In seiner Kraft ist er Herrscher auf ewig. Seine Augen prüfen die Völker. Die Trotzigen können sich gegen ihn nicht erheben. Preist unseren Gott, ihr Völker. Lasst laut sein Lob erschallen. Er erhielt uns am Leben. Er ließ unseren Fuß nicht wanken. Du hast, o Gott, uns geprüft und uns geläutert, wie man Silber läutert. Du brachtest uns in schwere Bedrängnis und legtest uns eine drückende Last auf die Schulter. Du ließest Menschen über unsere Köpfe schreiten. Wir gingen durch Feuer und Wasser, doch du hast uns in die Freiheit hinausgeführt. Ich komme mit Opfern in dein Haus, ich erfülle dir meine Gelübde, die ich dir einst versprach, die dir mein Mund in der Not gelobte. Fette Tiere bringe ich dir als Brandopfer dar, zusammen mit dem Rauch von Widder, ich richte dir Rinder und Böcke zu. Ihr alle, die ihr Gott fürchtet, kommt und hört. Ich will euch erzählen, was ihr mir Gutes getan hat. Zu ihm hatte ich mit lauter Stimme gerufen und schon konnte mein Mund ihn preisen. Hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann hätte der Herr mich nicht erhört. Gott aber hat mich erhört, hat auf mein drängendes Beten geachtet. Gepriesen sei Gott, denn er hat mein Gebet nicht verworfen und mir seine Huld nicht entzogen. Ja, wenn das Herz von Dank überfließt, da haben die Menschen damals Lieder gesungen, Psalmen gedichtet. Wir lesen heute diese Psalmen und manchmal geben sie uns Trost, geben uns Mut. Besonders wenn es uns schwer geht, dann kann man auch einen Klagepsalm lesen und dann merkt man, da hat jemand so ähnlich gefühlt wie ich und ihm ging es wie mir. Und ich kann aber sehen, da ist Vertrauen da, da wird stets von Vertrauen auf Gott gesprochen, da wird stets die Hilfe schon vorausgesehen und der Psalmdichter, der da klagt vor Gott in seiner Not, sieht immer, Gott ist da, Gott ist meine Rettung und er wird mich hinausführen. Das ist ein Bestandteil eines Klagepsalms. Und so ähnlich ist es auch mit den Dankpsalmen, die wir auch finden. Auch sie können wir lesen. Vielleicht gerade dann, wenn es uns gut geht, dass wir sagen, auch ich möchte Gott loben, auch ich möchte ihn anbeten und ich möchte einstimmen in dieses Lob, was die Psalmdichter damals gesungen haben, mit allen anderen gemeinsam und wie sie es getan haben. Und so möchte ich uns einmal vorstellen, wie ist denn so ein Dankpsalm aufgebaut, dass wir dadurch vielleicht noch etwas besser verstehen können. Wie fühlten sich die Leute? Wie dachten die Leute? Und wie lebten sie mit Gott? Wie war ihre Beziehung, ihr Leben mit Gott? Und dass wir dann aber etwas genauer auch diesen Psalm anschauen und schauen, wie genau ging es denn diesem Psalmdichter und wie hat er es erlebt? Wie macht er das? Ja, zunächst einmal kommt die Einleitung in diese Danksituation, um die es geht. Und hier sind es die ersten vier Verse, mit denen der Psalmdichter beginnt. Dem Vorsänger ein Lied, ein Psalm. Jauchzet Gott, ganze Erde. Besinget die Herrlichkeit seines Namens, machet herrlich sein Lob. Sprechet zu Gott, wie furchtbar sind deine Werke wegen der Größe deiner Stärke, unterwerfen sich dir deine Feinde mit Schmeichelei. Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen, sie wird besingen deinen Namen. Der Psalmdichter sagt also, ich möchte dir danken. Ich möchte dich anbeten und dir mein Lob aussprechen, aber ich möchte es nicht alleine tun. Auch die anderen sollen mit einstimmen. Ja, jauchzet Gott, die ganze Erde soll mitsingen und mit einstimmen, die Herrlichkeit seines Namens besingen. Und dann zeigt er aber auch noch, wem gilt denn dieser Dank? Und wer ist es, vor dem ich stehe? Wer ist es, vor dem ich mich hier verbeuge? Und dann sagt er, spreche zu Gott, wie furchtbar sind deine Werke? Oder wie furchterregend, andere Übersetzung, wie wunderbar sind deine Werke? Hier ist es das gleiche Wort, wie auch in 1. Mose 7, 28, Vers 17 verwendet wird. Das ist die Stelle, wo Jakob von zu Hause flieht, zu Laban geht und als er dann nachts unterwegs ist, sieht er diese Leiter, wo die Engel Gottes herauf und hernieder steigen und dann steht es da und Jakob fürchtete sich und sprach, wie heilig oder wie furchterregend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Dann sagt er weiter, Gott ist hier und ich wusste es nicht. Wie furchterregend empfand Jakob hier die Gegenwart Gottes, in der er steht. Und diesen Gedanken greift der Psalmdichter hier auf und sagt, Gott ist so groß in seiner Macht. Ja, es genügt nicht, nur zu sagen, ich habe ein wenig Ehrfurcht vor Gott, ich habe Respekt oder ich achte ihn. Nein, Gott ist viel größer. Und ein wenig Furcht vor Gott schadet uns, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass uns da ein wenig etwas fehlt von diesem Verständnis, dass es heutzutage etwas heruntergespielt wird und dass wir diesen Aspekt vielleicht noch etwas genauer betrachten sollten. Wie furchterregend, ja, wie heilig ist Gott in seiner Größe und seiner Macht. So heilig, so groß, dass die Feinde vor Gott schmeicheln müssen und die ganze Welt, die ganze Erde soll ihn anbeten und ihm Psalmen singen. In dieser Einleitung zeigt uns also der Psalmdichter, vor wem er sich verbeugt, an wen er sich wendet, wem sein Dank gilt. Nun, der Dank muss natürlich groß sein, können wir sagen. Das Lob sollte voller Power sein, intensiv, inbrünstig. Gott muss ja gebührend angebetet werden. Es muss passen zu diesem großen Gott. Passt denn dann so ein Gebet von Jedidiah zu so einem Lob Gottes? Oder sollte man vielleicht sagen, ja, lerne du das erstmal und schau, dass du es deutlicher herausbringst und dass du es ein bisschen kunstvoller gestalten kannst? Und da habe ich gedacht, gerade bei diesem Psalm ist es mir noch einmal deutlich geworden, natürlich, Gott soll gelobt werden und um ihn geht es. Aber diese Psalmen, diese Lieder, der Dank gilt nicht nur Gott, sondern es geht um uns. Es geht um uns, die wir hier vor Gott stehen und die durch diesen Dank vielleicht sogar verändert werden müssen und gestaltet werden durch die Nähe Gottes, durch seine Gegenwart, indem wir uns vor Augen führen, vor wem stehe ich da eigentlich, wenn ich vor dem großen Gott stehe. So werden wir eingeführt in diese Situation, eingeladen zum Dank, zum Lob unseres Gottes. Und nun weiter kommen drei Bestandteile eines Dankgebets, über die man auch verwundert sein könnte, dass sie dazugehören, wo man auf den ersten Blick sagt, das passt nicht so wirklich dazu. Auf den zweiten Blick merkt man, doch, es passt wunderbar. Und diese drei Bestandteile sind nämlich die Notlage, die Bitte und die Befreiung. Und darum geht's in den Versen 5 bis 7. Hier heißt es, kommet und seht die Großtaten Gottes. Furchtbar ist er in seinem Tun gegen die Menschenkinder. Er wandelte das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom. Da freuten wir uns in ihm. Er herrscht durch seine Macht auf ewig. Seine Augen beobachten die Nationen, dass sich nicht erheben die Widerspenstigen. Hier wird an eine Notlage erinnert. Nämlich, dass damals das Volk Israel, als es aus Ägypten herauszog und erstmal voller Freude war, endlich die Freiheit, endlich sind wir hinaus, endlich nach 400 Jahren Leben hier in Ägypten dürfen wir uns auf den Weg begeben in das verheißene Land, endlich geht's nach Hause, in unsere Heimat, die für uns Heimat werden soll. Gott hat es versprochen, dort mit uns zu sein. Und wir sind unterwegs dahin. So lange haben wir darauf gewartet. Und jetzt geht es in Erfüllung. Und plötzlich die Grenze, von der wir heute schon gehört haben. Das Schilfmeer. Und noch schlimmer, von hinten plötzlich das Heer der Ägypter. Die Wagenlenker. Sie kommen da mit ihren Waffen und das Volk Israel ist da eingeschlossen in dieser Zwickmühle. Ist jetzt alles aus, alles vorbei, eine Notlage. Die Hoffnung, alles ist dahin. So, und in dieser Notlage schreit das Volk zu Gott und spricht die Bitte aus, dass Gott doch helfen möge. Auch wenn es hier nicht direkt erwähnt wird, aber es wird alles mitgedacht, denn dieses Ereignis ist für das Volk Israel bekannt. Ich habe heute noch gedacht, gerade während der Anbetungszeit, so wie für die Israeliten, dieses Ereignis, wie Gott das Meer geteilt hatte und ihnen dadurch Rettung verschaffte, kommt immer wieder in den Psalmen vor, dieses Ereignis, und dadurch wird gezeigt, wie groß Gott ist in seinem Wirken, gerade für sein Volk. Und für uns ist es das Opfer Jesu dort am Kreuz, wo wir immer wieder darauf hinausschauen und immer wieder voller Dankbarkeit sind, auch für das, was Jesus dort für uns getan hat. Ja, und hier spricht das Volk diese Bitte aus: Gott möge doch erretten und erlösen. Gott möge doch Befreiung schenken. Und tatsächlich, es kommt die Befreiung, denn Gott öffnet den Weg durch die Fluten, durch das Meer. Das Volk Israel geht trockenen Fußes hindurch. Das Heer der Ägypter geht darin unter. Das ist die Befreiung, die hier besungen wird. Gott führte hier das Volk und wachte über sein Volk und befreite es. Darüber freuen wir uns. Darüber freuten wir uns, sagt der Psalmdichter. Aber nicht nur das. Der Psalmdichter sagt hier auch noch, dass Gott auch über die anderen Nationen wacht. Seine Augen beobachten sie und er achtet darauf, dass sie nicht widerspenstig werden. Gott lenkt also das Geschick der Völker. Er ist so groß wie auch damals. Und das möchte der Dichter hier deutlich machen. So groß Gott damals war, ja so furchtbar, furchtgebietend er in seinem Tun damals war, so ist er auch heute, er wacht auch heute über sein Volk, er wacht auch heute über die Völker, er lenkt den Lauf der Geschichte. Vers 8 bis 12. Preiset ihr Völker unseren Gott und lasset hören die Stimme seines Lobes, der unsere Seele am Leben erhalten und nicht zugelassen hat, dass unsere Füße wankten. Denn du hast uns geprüft, o Gott, du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Netz gebracht, hast eine drückende Last auf unsere Lenden gelegt. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen. Moment, eine Zeile übersprungen. Du hast Menschen reiten lassen auf unserem Haupte. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen. Aber du hast uns herausgeführt und zu überströmender Erquickung. Auch diese Verse beinhalten wiederum eine andere Situation, die aber auch wieder eine Notlage, Bitte und Befreiung schildern. Man weiß hier nicht mehr ganz so genau, um welche konkreten Ereignisse es hier geht, die der Psalmdichter hier erwähnt. Ich denke mal, dass dieser Psalm ein Psalm Davids ist, weil Psalm 65 ein Psalm Davids ist, Psalm 68 und diese Dankespsalmen 65, 67 stehen hier in einer Reihe. Mit Sicherheit kann ich es nicht sagen, aber ich denke, dass hier der Psalmdichter sein Volk mitnimmt und sagt: Ihr kennt das, ihr wisst, was ich meine. Und er erwähnt einiges aus dem, was das Volk erlebt hat. Vielleicht erwähnt er die Situation zu der Zeit der Richter, wo das Volk sehr oft unterdrückt wurde und sehr viel Leid erfahren hatte. Und in dieser Zeit, wie viel Gebet gab es da von Menschen, die nach Gottes Hilfe geschrien haben in dieser Notlage. Und immer wieder gab Gott Befreiung durch die Richter, die dann eingeschritten sind, und Gott schenkte Sieg, schenkte für einige Jahre Ruhe, schenkte Befreiung. Als dann weitere Notlagen entstanden sind, kam ein neuer Richter und Gott wirkte wieder. Und dann ein wichtiger Gedanke hier: Das Volk hat gelitten, hat viel erleben müssen. Man könnte ja auch fragen, warum? Wieso, Gott, lässt du das zu? Und das erklärt hier aber der Psalmdichter und sagt, welchen Zweck das Ganze denn hatte. Er sagt: Denn du hast uns geprüft, oh Gott. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Vers 10. Und nimmt hier dieses Bild auf in Vers 12. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt zu überströmender Erquickung. Feuer und Wasser, da denken wir an Edelmetalle, die geläutert werden, erst erhitzt und dann ins Wasser, damit sie noch fester werden, reiner werden. Und so greift der Psalmdichter dieses Bild hier auf und sagt, diesen Prozess sind wir hindurchgegangen. Es ist ein schmerzhafter Prozess, wie durch Feuer und Wasser, Zerreißproben, einer nach der anderen. Aber wir waren nie alleine. Wir waren nie für sich, wir waren nie auf uns selbst gestellt, sondern der große, furchtgebietende, heilige Gott war immer da. Er hat immer seine Augen über uns und seine Hand unter uns. Er hat uns immer geführt und geleitet. Er führt uns in schwierige Situationen, aber er schenkt auch immer wieder Befreiung. Und wir als Volk wurden geläutert, in unserer Beziehung zu Gott gestärkt. Und nun kommt der Psalmdichter zum letzten Punkt, Verse 13 bis 20. Ich will eingehen in dein Haus mit Brandopfern, will dir bezahlen meine Gelübde, wozu sich weit aufgetan meine Lippen und die mein Mund ausgesprochen hat in meiner Bedrängnis. Brandopfer von Mastvieh will ich dir opfern, samt Räucherwerk von Widdern. Rinder samt Böcken will ich opfern. Kommt, höre zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Und ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde, und seine Erhebung war unter meiner Zunge. Wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so würde der Herr nicht gehört haben. Doch Gott hat gehört, er hat gemerkt auf die Stimme meines Gebets. Gepriesen sei Gott, der nicht abgewiesen hat mein Gebet, noch von mir abgewandt seine Güte. Und nun zuletzt kommt das Zeugnis als das fünfte Element, als das fünfte, der fünfte Bestandteil eines Dankpsalms. Das Zeugnis von der Befreiung Gottes und die Einladung zum Dank. Es zieht sich natürlich durch, haben wir schon gemerkt, von Anfang an haben wir hier, jauchzet Gott, ganze Erde. Man kann es auch leise sagen. Auch dann hört Gott es, natürlich. Aber hier, wenn das Herz voll von Dank überfließt, dann jauchzet doch, laut jauchzet und singet von der Herrlichkeit. Ja, kommet und seht die Großtaten Gottes. Auch da werden wir eingeladen. Stimmt ein mit in diesen Dank. Preiset ihr Völker unseren Gott. Vers 8. Lasset hören die Stimme seines Lobes. Und hier in diesem Zeugnis zuletzt, da sagt der Psalmdichter, wie er selbst denn so zu Gott steht und was er jetzt tun möchte. Und hier sehen wir am deutlichsten nochmal, dass es nicht nur um den Lob Gottes geht, sondern es geht darum, dass dieses Lob Gottes in uns etwas bewirkt und etwas tut. Wir selbst werden dadurch eingeladen, etwas zu tun, zu wirken und auch da etwas zu gestalten. Und der Psalmdichter zeigt uns hier, dieses Lob ist nicht nur mit dem Munde. Es ist nicht nur das Singen. Es ist nicht nur das laute Rufen und das Aussprechen. Es ist etwas mehr. Was tut er, um Gott zu loben, um zu danken? Ich will eingehen in dein Haus mit Brandopfern, will dir bezahlen meine Gelübde. War ein Gedanke, der für mich ganz wichtig war hier. Ich habe darüber schon mal nachgedacht vor einigen Jahren. Aber ich glaube, es ist etwas, was uns, glaube ich, nicht mehr so ganz, bei uns nicht mehr so oft praktiziert wird. Und ich selbst tue mich da schwer und deswegen fühle ich mich da eingeladen und ja, fühle ich mich da als Erster angesprochen dabei. Ich will dir bezahlen meine Gelübde. Ein Gelübde ist ein Versprechen an Gott. Und so habe ich mal nachgedacht und habe überlegt, ja, wann hast du eigentlich das letzte Mal Gott ein Versprechen gegeben? Und ich musste sagen, ich weiß es nicht. Weiß nicht. Habt ihr ein Versprechen Gott gegeben? Wann hast du letztes Mal Gott ein Versprechen gegeben? Und dann habe ich gedacht, ja, aber was für ein Versprechen kann man Gott denn geben? Gut, dass wir hier einen Tipp haben. Der Psalmdichter zählt uns auf und sagt, was er Gott so versprochen hat. Übrigens noch in der Not, als er damals war, wie er sagt, dieses Gelübde hat sein Mund ausgesprochen in seiner Bedrängnis. Ja, vielleicht passiert es da eher, wenn es dann ganz schwierig ist, dass man dann sagt, Gott, wenn du mich hier herausführst, wenn du mir hier hilfst, wenn du hier eingreifst, dann mache ich das und tu das. Und wie oft ist es dann, dass man die Befreiung erlebt hat, dass Gott geholfen hat, aber das Versprechen hat man dann plötzlich vergessen. Der Psalmdichter sagt, ich habe sie damals ausgesprochen, vielleicht notgedrungen, aber heute überfließt mein Herz voll Dank und ich möchte hier meine Gelübde bezahlen. Ich möchte jetzt hier mein Versprechen einlösen. Ja, und was hat er versprochen? Vers 15. Brandopfer von Mastvieh will ich dir opfern, samt Räucherwerk von Widdern. Rindersand samt Becken will ich opfern. Er möchte also in den Tempel oder in das Haus Gottes zumindest gehen. Damals vielleicht noch das Zelt. Mit Brandopfern. Und als Brandopfer nicht nur ein Böcklein oder so. Nein, Brandopfer von Mastvieh will ich dir opfern. Und Räucherwerk von Widdern, immer im Mehrzahl, immer mehrere. Rinder, Sand, Bäckchen. All das. Also es war nicht einfach nur mal so eben ein bisschen was. Eine kleine Spende oder so. Nein, er möchte hier Gott ganz groß werden lassen, vor Augen der Menschen. Ich weiß nicht, ob ein einfacher Mensch es so hätte sagen können, spricht dafür, dass hier vielleicht ein einflussreicher Mensch, der auch reich ist, dann dieses Versprechen Gott gegeben hat, weist für mich wiederum auf David hin. Und das Ganze will dieser Psalmdichter Gott geben. Und so werden wir eingeladen, Du kannst Gott auch versprechen und sagen, ja, ich möchte auch in der Versammlung etwas beitragen. Nun, vielleicht müssen es nicht Rinder sein, also nichts Gewaltiges. Also es muss nicht, wow, was ganz Besonderes sein. Aber ich möchte auch einen Beitrag leisten in der Versammlung und dadurch dich ehren und dich anbeten. Und so kann jeder schauen, was kann ich geben, was kann ich versprechen. Natürlich, nicht kleckern. Also, wir haben ja gehört, wo unsere Grenzen sind. Und Gott möchte, dass wir unsere Grenzen manchmal überschreiten. Dazu lädt er uns auch heute ein. Im Dank. Die Grenzen überschreiten, indem wir große Versprechen geben und große Versprechen einhalten und Gott dadurch ehren und preisen. Und zuletzt bezeugt der Psalmdichter davon, dass er sagt, Gott ist groß und ehrfurchtgebietend. Und zwar im Umgang mit seinem Volk, mit den Völkern auf der ganzen Erde. Aber nicht nur das. Gott hat sich auch groß erwiesen in meinem persönlichen Leben, sagt er. Und wieder lädt er ein und sagt, kommet, höret zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will euch erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Und hier zwar jetzt kein konkretes Erlebnis, aber generell, dass er sagt, ich habe gebetet und Gott hat mich erhört. Und Gott zeigt mir dadurch, dass ich reines Herzens bin, denn wäre es nicht so, würde er mich nicht erhören, aber ich stehe rein vor Gott. Und er hat sich zu mir bekannt, hat mein Gebet erhört und er hat mir seine Gnade erwiesen. Und so lädt er uns ein, dafür zu danken, dass Gott ihn erhört hat. Aber natürlich sind wir auch dann herausgefordert zu beten und zu sagen, Gott, erhöre mein Gebet. In meiner Notlage. Ich äußere hier meine Bitte an dich. Bitte schenk doch Befreiung, damit ich dich groß machen kann. Und damit ich auch etwas habe, wofür ich dir danken kann. Ja, und so habe ich dann zuletzt an die Frage gedacht, was ist denn eigentlich so der Zweck dieses Lobens und des Dankens? Und ich denke, es geht darum, dass wir eingeladen werden. Dass wir mit unserem Lob nicht für uns allein bleiben. Dass ich sage, ja, Gott hat geholfen, Gott hat eingegriffen, ich bin ihm so dankbar. Danke, Vater, dass du es getan hast. Auch darüber freut sich Gott, ganz sicher. Aber wie viel besser ist es, wenn wir, so wie wir es heute praktiziert haben, da war ich auch sehr froh drüber, und wenn wir es immer wieder auch praktizieren und sagen, ich habe Gott erlebt, freut euch mit mir, jauchzet mit mir zusammen, spricht laut dieses Lob aus. Und vielleicht war das mein Versprechen, dass ich sagte, Gott, hilf mir doch. Und ich will dich groß machen in der Versammlung, dadurch, dass ich das kundtue und allen erzähle, was du für mich getan hast. Was ist der Zweck des Dankens? Dass wir eingeladen werden. Es sollen viele Gott loben. Gott möchte angebetet werden von vielen Menschen, damit alle sehen, wie groß er ist. Aber nicht nur das, sondern auch wir müssen nochmal in uns gehen und sagen, wo stehe ich? Und was ist mit mir? Ich stehe nämlich vor dem großen Gott. Ist meine Beziehung zu ihm in Ordnung? Bin ich so frei, zu ihm zu beten und zu sagen, Gott, hilf mir hier heraus? und führe mich und schenke Befreiung? Kann ich das tun? Kann ich denn vor den großen Gott treten und ihm danken und ihn anbeten? Und so lädt uns Gott ein zu Taten des Glaubens. Und wenn unser Herz von Dank überfließt, so können wir uns an Gott wenden und die anderen mit dazu einladen. Dazu möchte ich euch jetzt auch einladen und euch zum Gebet aufrufen, zum lauten Dank und Lob. Amen.